Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Das Tagesgespräch.
Herr Schellnhuber, wie oft nimmt sich die deutsche Kanzlerin Angela Merkel Zeit für Gespräche über den Klimawandel?
Ja, genau, darf ich Ihnen das nicht erzählen und sollte man, glaube ich, auch nicht tun. Ja, man soll Politiker nicht irgendwie, ja, gerade wenn sie sich sehr ernsthaft bemühen, sich zu informieren, sozusagen dann ins Licht der Öffentlichkeit stellen. Nein, sie können einfach davon ausgehen, dass, wenn es wichtig ist, wenn auch große Konferenzen anstehen, dass es eben dann zu fachlichen Gesprächen kommt. Aber es gibt auch persönliche Gespräche.
Und wenn Sie ein solches persönliches Gespräch haben, dann sagen Sie, Frau Kanzlerin, es ist 5:12, handeln Sie? Oder wie sagen Sie das? Müssen Sie
Nein,
das diplomatische formulieren?
Das muss man, man kann mit Frau Merkel, die ja theoretische Physikerin ist, so wie ich ja theoretischer Physiker bin, man kann mit ihr über Sachfragen absolut Klartext reden, was natürlich auch so nicht wohltuend ist für einen Wissenschaftler, der ja eigentlich dafür trainiert worden ist, über Sachverhalte sich auszulassen in diesem Fall. Nein, man spricht über insbesondere eben die Wege, die es zu beschreiten gilt, um Umweltziele, die längst erkannt sind, international, aber in Deutschland und natürlich durch die Frau Merkel, die ja mal Bundesumweltministerin war, die die erste Vertragsstaatenkonferenz in Berlin 1995 geleitet hat, als ganz junge Umweltministerin, die in Kyoto die deutsche Delegation angeführt hat, 1997. Nee, man muss dann einfach fragen, auf welchen Wegen kann ich dann diese Ziele wirklich erreichen? Insofern geht es eigentlich sehr schnell ins sehr Konkrete, aber in der Regel bringe ich wissenschaftliche Grafiken mit, zum Beispiel auch.
Also partielle Differentialgleichungen und solche
Dinge, da überfordern Sie die Kanzlerin. Frau Merkel könnte das, aber es geht im Wesentlichen um Grafiken, die man zeigt, also die jüngste Klimaentwicklung, die Risiken, die damit behaftet sind, aber vor allem eben auch eine Frage, wie ich heute auch im Vortrag angesprochen habe, welchen Kohlenstoffkredit hat die Menschheit noch bei der Natur, wenn Sie so wollen? Wie viele Milliarden Tonnen CO2 können wir uns noch erlauben, in die Atmosphäre zu bringen? Wie wäre die Aufteilung national? Welchen Anteil hätte Deutschland in der Zukunft noch? Welchen Nationalkredit hätte man noch? Und wie kann man technisch eben Sorge tragen? Wie kann man Infrastrukturen erneuern, um dann innerhalb dieses Budgets zu bleiben? Es wird dann schnell sehr, sehr konkret. Natürlich geht es auch um die internationalen Verhandlungen. Vor Kopenhagen war das wichtig, vor Cancun. Ich habe ja einen großen Vorteil, dass man als Wissenschaftler ja eigentlich kosmopolit ist. Ja, man ist eingebunden in ein internationales Netzwerk. Und da gibt es wirklich keine ideologischen oder Systemschranken. Also ich habe chinesische Kollegen, mit denen ich völlig offen reden kann, genauso wie russische oder brasilianische, amerikanische. Ja. Das heißt, man hat Zugang zu Informationen und auch zu Regierungen, die die offizielle Politik zum Teil gar nicht hat. Ja. Insofern ist meine Einschätzung, die Einschätzung, die ich gemeinsam finde mit meinen Kollegen über die Stimmung in den verschiedenen Ländern, über das, was realisierbar ist, wohin die Reise gehen könnte. Diese Einschätzung ist auch für die Politik von Bedeutung. Und manchmal werde ich gefragt nach einer politischen Strategie, aber ich bin kein Politiker, das muss ich wirklich betonen. Das Geschäft der Politik muss die Politik betreiben, so wie ich auch nicht will, dass die Politik das Geschäft der Wissenschaft betreibt und uns sagt, was wir forschen sollen und wo wir uns noch verbessern müssen, wie auch immer. Es muss eine klare Trennung von Kirche und Staat, also von Politik und Wissenschaft geben. Aber wenn ich gefragt werde explizit nach meiner Einschätzung für eine politische Strategie, dann gebe ich meinen Rat, aber nicht mehr, nicht? Und es ist ja dieses Märchen, das dann oft verbreitet wird von Menschen, die einem übel wollen, dass der Wissenschaftler selbst zum Politiker werden möchte, um damit einen Bedeutungszugewinn zu erlangen. Das ist das, was mir extrem fern liegt. Wir versuchen den Standpunkt, die Einsichten der Forschung und, wenn Sie so wollen, der Vernunft in die Politik hineinzutragen. Das ist eine ungeheure Aufgabe.
Darüber möchte ich auch mal sprechen, wie denn das konkret umgesetzt wird. Aber das heißt eigentlich von dem, was Sie gesagt haben, Angela Merkel, die Physikerin ist, die auch weiß, wovon sie spricht, die auch das Dossier Umwelt sehr gut kennt, ist eigentlich ein Glücksfall. Jetzt, wie wäre das zum Beispiel, und Sie haben ja mit verschiedenen, Sie haben auch mal mit Wladimir Putin, wurden Sie eingeladen, Wie ist denn das in einem solchen Beispiel? Oder wie wäre das, wenn Sie das Ganze einem Nicolas Sarkozy erklären müssen?
Ja, auch dazu wäre es beinahe mal gekommen, aber dann hat er uns alle im letzten Moment wieder ausgeladen, um eine politische Veranstaltung zu machen. Nein.
Der hat andere Klimaprobleme im Moment.
Ich will darauf nicht eingehen, das steht mir auch nicht zu.
Aber Wladimir Putin zum Beispiel.
Nein, aber generell, also ich möchte wiederholen, was Sie sagten, weil mir das Wort auch auf der Zunge lag. Frau Merkel ist sicherlich ein Glücksfall für die deutsche Politik und auch international. Und das Ganze ist historisch der deutschen Wiedervereinigung geschuldet, nicht? Weil dort eine Reihe von unkonventionellen Persönlichkeiten, die aus der Wissenschaft auch kamen, aus der Kunst, aus der Bürgerbewegung, in die Spitze der Politik, der bundesdeutschen Politik drängten, die beim Normalbetrieb einfach nicht die Chance hätten, dorthin zu gelangen, nicht? Weil Politikerkarrieren sehen alle gleich aus inzwischen, nicht? Man tritt in die junge Union ein mit 16 Jahren und dann geht es eben so weiter.
Macht ein Jurastudium,
Jura, Betriebswirtschaft oder vielleicht auch gar nichts, sondern man ist eben gleich bei den Parteisoldaten von Anfang an, dient sich dann hoch. Es sind eine Reihe von außergewöhnlichen Persönlichkeiten in die bundesdeutsche Politik gedrängt damals, unter anderem Frau Merkel, und sie macht natürlich einen Unterschied. Damit sage ich nicht, dass sie alles richtig macht, das steht mir gar nicht zu, das zu beurteilen, aber sie ist in der Hinsicht ein Glücksfall. Nun gibt es aber auch in anderen Ländern natürlich intellektuell hochstehende Politiker, die vielleicht nicht die Physik begreifen, aber doch komplizierte Zusammenhänge. Putin ist sicherlich einer der brillanten Politiker, das ist gar keine Frage. Er hat natürlich nur relativ kühl abgewogen, ist der Klimawandel für Russland eine Bedrohung oder eine Chance? Und damals, das war 2004, schien es eben eher eine Chance zu sein, in dem Sinn, man wird weniger Heizkosten haben im Winter, nicht? Es wären die fruchtbaren russischen Böden. Die
also wenn es wärmer wird in Russland zum Beispiel.
Durch die globale Erwärmung natürlich. Der Klimawandel würde bedeuten, dass die fruchtbaren russischen Böden, die bis zum Eismeer reichen, anders als in Kanada, dass diese Böden genutzt werden könnten. Die russische Flotte könnte operieren im eisfreien Polarmeer, nicht? Man könnte Bodenschätze heben und dergleichen. Das heißt, man hat im Wesentlichen die Vorteile gesehen. Nun, der Sommer dieses Jahr, also diese Hitzekatastrophe, die sich um Moskau herum abgespielt hat, das hat, glaube ich, die russischen Behörden doch zum Umdenken bewegt. Und ich glaube, Putin ist jemand, der das sofort erkennen würde, der das sofort analysiert. Also jemand, der wirklich komplexe Dinge verstehen kann. Ich denke, auch bei Medvedev ist das der Fall. Das Interessante ist übrigens, dass Russland, ob das jetzt Kopenhagen war oder Bali oder wie auch immer, wenn es dann hart auf hart kommt, in der Regel mit der Europäischen Union, sprich insbesondere mit Deutschland, gemeinsam Umweltpolitik betreibt. Und das, obwohl Russland eben bisher meint, dass sie von der Erderwärmung eher profitieren würden. Außerdem sind sie mit der größte weltweite Anbieter von fossilen Brennstoffen. Das heißt, Russland verhält sich nicht wie Saudi-Arabien etwa in diesem Fall. Sie bekommen also manchmal ganz ungeahnte Verbündete. Das heißt, ich würde denken, die Kooperation Europas, Westeuropas mit Russland ist eine ganz wichtige strategische Achse für die Zukunft. Zu Sarkozy will ich nicht viel sagen, außer dass es ein sehr sprunghaftes Politikelement darstellt in diesem Fall. Sarkozy war zum Beispiel 2007 in Heiligendamm bei einem G8-Gipfel, wo große Fortschritte erzielt wurden. Außerordentlich hilfreich, außerordentlich engagiert, also gar keine Frage. Aber im Augenblick scheint die französische Umweltpolitik den Kompass verloren zu haben. Das mag viele Gründe haben. Insgesamt ist es so, wenn wir schon über die verschiedenen Nationen reden, dass die Zukunft abhängen wird, natürlich von zwei Faktoren, das ist China und die USA.
Die im Moment eigentlich.
Die USA kenne ich nun sehr gut. Ich habe gelebt zweimal in dem Land. Ich fahre oft an die Ost- und an die Westküste.
Hatten wir auch Kontakte zur Obama-Regierung?
So ist das. Und John Holdren, der Chief Climate Scientist, ist ein guter Freund von mir. Das heißt, wir haben manchmal Austausch. Das Problem ist, dass in den USA die Gesellschaft tief gespalten ist in zwei Lager. Und das macht mir wirklich Sorge, weil es geht nicht nur um das Klimaproblem, so wichtig das ist. Es ist eher ein Lager, das zum europäischen Intellektuellentum, wenn Sie so wollen, wunderbar verkörpert in einer Universität wie Harvard neigt und einem isolationistischen und sogar wissenschaftsfeindlichen Denken, also das vor die Aufklärung wieder zurückfällt und das im Augenblick großes Gewicht hat und noch an Stärke gewinnt. Und wenn sich das weiterentwickelt, wird man einfach keinen Dialog mehr mit den USA führen müssen über die allerwichtigsten Dinge, die es gibt, transatlantische Kooperation bei Nachhaltigkeit, aber vielen anderen Fragen auch. Schauen Sie, Weltgesundheitsproblematik, das ist eine Zeitbombe von ungeheuren Ausmaßen, nicht? Ernährung der Weltbevölkerung, 9 Milliarden Menschen. Es stehen so viele globale Probleme an und die politischen Strukturen sind schwächer denn je. Das ist etwas, was einem wirklich Angst macht.
Ich komme zurück auf die Leute, mit denen Sie es zu tun haben. Das sind ja ganze Regierungen, aber oft sind es eben auch Persönlichkeiten. Ich habe es angesprochen, ein Sarkozy, ein Obama, eine Frau Merkel oder eben ein Herr Putin. Der Unterschied, wie Sie ihnen zuhören oder abwägen. Also wenn ich nehme ein Beispiel. Die Welt darf nicht wärmer werden als 2 Grad. Das sagt man mal so, darüber hat man schon oft diskutiert. Wie erklären Sie ihnen, warum nicht?
Ja, die entscheidende Frage ist, ob man die berühmte Fahrstuhloption bekommt, und ich erkläre gleich, was ich damit meine, oder ob man einfach mal eine halbe Stunde am Stück hat, um einem Gegenüber, unter 4 Augen, unter 8 Augen, wie auch immer, einfach einen Zusammenhang so zu erklären, wie er erklärt gehört. Die berühmte Fahrstuhloption ist die, man steigt in einen Fahrstuhl irgendwo in Washington D.C. ein, plötzlich sieht man, Obama steht da drinnen mit 2 Leibwächtern, und man hat 2 Minuten Zeit, bis der Fahrstuhl nämlich ankommt.
Das ist Ihnen passiert?
Nein, mir nicht. Das ist eine Denkfigur im Wesentlichen. Ich weiß nicht, ob es jemals irgendjemand passiert ist. So. Aber man stellt in skandinavischen Ländern könnte einem das ohne weiteres passieren. Wahrscheinlich auch in der Schweiz, denke ich. Ja. Man ist bürgernah genug. Und man hätte 2 Minuten Zeit, sich kurz vorzustellen und eine wichtige Botschaft an den Mann oder an die Frau zu bringen. Nicht? Was würde man sagen? Und das funktioniert nicht in Wirklichkeit. Es funktioniert nicht, wenn Sie einen Zusammenhang haben wie Klimawandel. Sie brauchen 20, 30 Minuten, besser noch eine Stunde, wo Sie vielleicht einfach auch mal eine Grafik auflegen können, wo Sie erinnern können an Investitionsquoten und dergleichen. Also wo Sie über reale, entscheidende Faktoren sprechen können. Und das muss an Zeit bleiben. Das wäre das, was ich von der Politik erwarten würde. Dass wenn es schon um die Zukunft ganzer Nationen geht, dass man mal eine halbe Stunde findet und sich einen Kontext erklären lässt.
Und das passiert, kriegen Sie auch, ja?
Ich bekomme das manchmal, ich habe das Glück, zufälligerweise. Das bekommen auch manche meiner Kollegen, vielleicht in den USA, vielleicht in Australien, in England. Aber es passiert zu wenig. Und das ist etwas, was eine bestürzende Wahrnehmung ist. Es bedeutet, dass ein Normalpolitiker, der 16 Stunden am Tag arbeitet, unterwegs ist, vielleicht nur 1% seiner Zeit widmet den Informationen, die für die großen Richtungsentscheidungen notwendig sind. Und wenn Sie das über das Jahr aufsummieren, kommt da ganz wenig heraus, ein paar Stunden, 2 Tage vielleicht. Und das hat mit unserer politischen Kultur zu tun, die natürlich im Wesentlichen dröhnender Leerlauf ist, so würde ich das bezeichnen. Ein Getriebe, das sich immer schneller, immer lauter dreht, aber letztendlich nichts mehr bewegen kann. Das könnten wir uns erlauben, wenn wir nach wie vor eine Jäger- und Sammlergemeinschaft wären. Es würden 10.000 Menschen auf der Erde leben, die in Horden von 20 Individuen organisiert wären. Und wenn der Meeresspiegel steigt, dann geht man halt 2 Kilometer weiter ins Inland und fängt dort an, seine Beeren zu sammeln. Kein Problem. Aber wenn 2 Milliarden Menschen in den Küstenzonen leben, in den weiteren nicht, dann muss man andere Entscheidungen treffen. Das heißt, die generelle Frage ist, ist unsere politische Kultur, ist unser politischer Betrieb überhaupt noch in der Lage, das Übermaß an Informationen zu verarbeiten, das heute zur Verfügung steht. Wir wissen ja viel, viel mehr, als wir vor 100 Jahren wussten. Wir wissen vielleicht sogar zu viel. Kann nur der Rahmen, wenn Sie so wollen, der absolute Rahmen dieses Informations Sie ist abgeschöpft werden von der Politik, nicht? Und die Antwort ist im Augenblick nein.
Also das heißt, zu meiner Einstiegsfrage, so viel Zeit kann sich auch eine deutsche Kanzlerin nicht nehmen, auch wenn sie wissenschaftlich einiges davon...
Sie nimmt sich, denke ich, genug, weil man kann in einer halben Stunde viel transportieren, aber das muss eben einfach mal sein. Nicht?
Das eben
muss
diese
sein.
Halbe Stunde, dass Sie sich die, aber für Sie als Wissenschaftler, und Sie haben, also um auf diese 2 Grad zurückzukommen, Sie sagen, wenn wir jetzt nichts machen, und zwar relativ schnell, und zwar so ab 2015, also eigentlich müsste das sofort beginnen, dann können wir vielleicht gar nicht mehr umgehen mit dem, was mit dieser Erde passiert, oder ist das nicht so, ungefähr?
Doch, im Wesentlichen ist es so. Also ich erinnere an die politischen Zielsetzungen. Es gibt eine Klimarahmenkonvention, die in Rio von vielen Ländern unterschrieben wurde. Papier ist zwar geduldiger, man sollte es doch ernst nehmen. Nicht auch von den USA, da steht, wir wollen gefährlichen Klimawandel abwenden. Und ich als Wissenschaftler buchstabiere dann aus, was das bedeutet. Was sind die Risiken, auf die wir zulaufen bei ungebremster Erderwärmung? Wo wäre gewissermaßen die Firewall, die Trennlinie? Das sind im Wesentlichen die 2 Grad. Das ist keine scharfe Grenze, aber da wäre ein vernünftiger Kompromiss. Und wenn wir dieses Ziel mal uns gewählt haben, dann kann ich als Physiker ausrechnen, was bedeutet das an Emissionen, die noch zulässig sind, was bedeutet das an letztendlich technischen und politischen und wirtschaftlichen Strategien, um die Emissionen runterzubringen. Ich kann da genau ausrechnen, wie viel Zeit bleibt für welche Maßnahme. Das ist genauso wie wenn...
eines Modells in dem Sinn.
Vieler Modelle. Wir nennen das Ensemble-Rechnungen. Wir nehmen also alle führenden Modelle der ganzen Welt zusammen, um eben robuste Aussagen zu machen. Das ist genauso wie wenn Sie ein Haus bauen wollen, nicht? Und dann... Sie haben ein bestimmtes Grundstück zur Verfügung. Da brauchen Sie einen Statiker, der Ihnen sagt, welches Gewicht dieser Boden trägt. Ne? Sie brauchen dann jemanden, einen Energieberater, der Ihnen sagt, ob Sie eine Wärmepumpe installieren können. Sie brauchen natürlich einen Architekt, Sie brauchen einen Berater, eine Innenausstattung und so weiter. Und aufgrund dieser Expertise sagen wir dem Hausbesitzer, das wäre in diesem Fall der Politiker, wie schnell er was bauen kann und welche Funktionalitäten möglich sind. Und vor allem sagen wir am Schluss, was es kostet. Und auch das können wir ausrechnen. Und dann muss sich der Bauherr oder die Bauherrin entscheiden, ob sie bauen will oder nicht auf diesem Grundstück.
Jetzt gerade insofern, Politiker.
Das ist ganz einfach, wie im alltäglichen Leben.
Jetzt Politiker, die brauchen ja Sicherheit eigentlich. Und Sie sagen hier in den Modellen, also mit 2/3 Wahrscheinlichkeit. Reicht das den Politikern oder sagen Sie, das ist mir dann doch ein Risiko, weil wenn das Ganze ja nicht eintritt, dann stehe ich blöd da, weil ich da ganz scharfe Klimamaßnahmen...
Naja, es ist sehr ambivalent. In Wirklichkeit wollen die Politiker, wenn sie etwas machen sollen, was Kosten verursacht, und Kosten könnten auch Wählerstimmen sein, die man verliert, dann wollen Sie 100% Sicherheit. Also,
das können Sie kaum geben als Wissenschaftler.
Wir wären Scharlatane, wenn wir das behaupten würden, nicht? Aber wenn es um den Nutzen geht, den man stiften könnte mit einer Maßnahme, die möglichst wenig kostet, dann geben sich die Politiker in der Regel, ist meine Erfahrung, mit 50% Wahrscheinlichkeit zufrieden, was ziemlich wenig ist. Ja? Das heißt, wir haben hier eine eingebaute Schizophrenie. Der Politiker will im Wesentlichen, und so ist nun mal das politische System angelegt, in einer repräsentativen Demokratie, er will Vorschläge bekommen für eine Maßnahme, die ganz schnell Früchte tragen, mit wenig Kosten, womit seine oder ihre Popularität dramatisch erhöht werden kann. Und da bin ich natürlich überfordert. Ich bin ja auch kein Politikberater in diesem Sinne, ich bin kein Psychologe. Nein, ich muss...
Müssen Sie aber sicher ein bisschen sein, wenn Sie so viel mit Politikern auch zu tun haben.
Man wird Küchenpsychologe, ja, in diesem Fall. Das kann ich dann zu Hause anwenden, bei meiner Familie. Nein, wir können in der Tat nur angeben, was sind große Risiken, die versuchen wir zu beziffern. Wir sagen, das ist ein Risiko 90% vielleicht. Ne? 90%
dass ein Meeresspiegel ansteigt zum Beispiel.
Das können wir Ihnen sogar 100% geben, aber es geht eher kollabiert der westantarktische Eisschild in absehbarer Zeit. Wir geben in der Regel, also wir versuchen in der Wissenschaft im Wesentlichen 90% Wahrscheinlichkeiten zu geben, und dann geben wir Abschätzungen der Kosten, die sind meistens weniger sicher, das ist ganz klar, weil das ist viel komplexer. Aber wissen Sie, 90% Wahrscheinlichkeit für ein großes Risiko, ich mache dann oft das Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie gehen jetzt in Bern zum Flughafen, Sie haben einen Regionalflug, gehen an Bord und da sagt Ihnen der Pilot, wir haben heute eine 90%ige Absturzwahrscheinlichkeit. Ich glaube nicht, dass Sie an Bord bleiben würden, nicht? Wenn Sie nicht gerade lebensmüde wären, liebeskrank oder wie auch immer. Jeder vernünftige Mensch würde sofort das Flugzeug verlassen. Genau diese Art von Wahrscheinlichkeitsaussagen geben wir. Und es geht nicht nur um den Absturz eines einzelnen Flugzeuges, es geht um die Erde als Ganzes in diesem Fall. Wer dann nicht bereit ist zu handeln bei den 90%, kommt seiner politischen Verantwortung nicht nach, meiner Ansicht nach. Aber das ist nicht meine Entscheidung.
Und trotzdem, Herr Schellenhuber, Sie haben mal gesagt, dass Sie eigentlich fast eine Verachtung haben für Politiker, die nicht handeln, obwohl sie eigentlich wüssten, dass sie handeln müssen. In letzter Zeit haben Sie sich ein bisschen verständnisvoller gezeigt.
Oh, ich habe mich vielleicht diplomatisch ausgedrückt, aber ich habe
eine Frage der Sprache.
Aber ist es nicht so, dass ich dieses Grundurteil verändert habe? Nein, es geht ja generell wie eben im Alltagsleben. Wenn jemand eine Verantwortung trägt, sich sogar nach der Verantwortung gedrängt hat, indem er sich zur Wahl stellt, vielleicht dafür sogar noch viel Geld ausgegeben hat, dann muss er dieser Verantwortung gerecht werden. Ich glaube, das ist eine ganz simple Einsicht, nicht? Und wenn es um so viele und große Dinge geht, die auf dem Spiel stehen, wenn ich nach bestem Wissen und Gewissen der Wissenschaftler eine Risikoabschätzung bekomme und ich komme zu Ergebnissen wie diese 90%, die ich Ihnen eben gab, und man sich dann trotzdem wegduckt vor seiner Verantwortung, dann ist das etwas, was man verachten kann. Aber es gibt so vieles, was man verachten kann im Leben. Manchmal übrigens auch Selbstverachtung gehört dazu. Insofern heißt es
nicht, dass Sie es nicht weiterbringen bei den Politikern?
Jeder von uns macht ständig blödsinnige Dinge, nicht? Ja. Im Alltagsleben und im Beruf. Also es ist menschlich, nicht? Und diese Verachtung heißt ja nicht, die vielleicht sich in einer speziellen Situation ausdrückt, dass man damit sich stellen will über diejenigen, die diese Verantwortung zu tragen haben. Ich glaube, das ist das, was ich betonen muss. Das sind alle fehlbare Menschen, nicht? Jeder versucht an seinem Platz was Sinnvolles zu tun. Aber es ist eher Verzweiflung, die sich dann manchmal entwickelt, dass man sagt, ich kann nicht mehr als diese Fakten immer wieder auf den Tisch legen, nicht? Ich kann euch, selbst wenn wir Milliarden von Franken investieren würden in die ETH oder wo auch immer, wir können die Wahrscheinlichkeit für einen großen Systemunfall vielleicht nur auf 92% hochdrücken und jetzt haben wir 90%. Wann, bei welcher Wahrscheinlichkeitsaussage seid ihr denn bereit zu handeln, nicht? Die wirkliche Sicherheit hat man immer erst, wenn der Unfall komplett geschehen ist, nicht? Und dazu zu schauen, und wenn man das Gefühl hat, dass eigentlich das die Strategie nicht nur der Politiker, der Gesellschaft, das Ganze ist, wir lassen es mal drauf ankommen, wird vielleicht doch nicht so schlimm werden, nicht? Bevor ich in meinem Alltag eine Bequemlichkeit aufgebe, das bringt dann natürlich schon zur Verzweiflung.
Es scheint ja auch ein bisschen so zu sein. Man hat immer noch Leute, die sagen, ach Mensch, gemacht ist das nicht und das wird alles nicht so schlimm sein. Auch wenn das eine Minderheit ist, es ist eine lautstarke Minderheit. Dann gibt es die Meldungen, Klimakonferenz in Kopenhagen, offenbar ein Scheitern. Sie haben vorhin im Vortrag gesagt, vielleicht tun Sie sich die Klimakonferenz von Cancun gar nicht an, weil da kommt eh nichts raus. Also die Haltung könnte man schon haben, so ein bisschen wie auf der Titanic, das Orchester spielt munter weiter, bis das Schiff untergeht und es ist eh zu spät.
Naja, Sie haben jetzt ein früheres Zitat von mir aufgegriffen. Ich schreibe ja gerade ein Buch, das eben heißen wird Stühlerücken auf der Titanic. Ja, das ist so ein bisschen meine persönliche Einsicht in die Politik, aber natürlich die neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse, auch ein bisschen meine Küchenpsychologie wird dort eben ausgebreitet werden. Ja, wir haben ja diese Rolle als Lotse und in der Wissenschaft und natürlich können wir nur dem Captain auf der Brücke zurufen, da ist was am Horizont, nicht? Wenn der Captain beschließt, es würde den Passagieren nicht konvenieren, den Kurs rapide zu ändern, dann ist das seine Entscheidung natürlich. Aber
möchten Sie ihm nie das Ruder ausreißen? Sie haben gesagt, eigentlich, Sie wollen ja nicht in die Politik und das machen, aber gibt es nie Momente, wo Sie denken, jetzt reiße ich mal das Ruder aus?
Nein, das möchte ich eigentlich nicht. Ich habe als Wissenschaftler genau den Beruf, den ich mir gewünscht habe, und zwar schon mit 12 Jahren. Und dort fühle ich mich zu Hause und wohl. Und man kommt eher wie die Jungfrau zum Kind zur Politikberatung. In der Regel, ich hoffe, dass das auch für mich zutrifft, durch herausragende wissenschaftliche Leistungen und nicht, indem man seine Stimme laut erhebt, nicht? Aber ich komme zurück zum Kern Ihrer Frage, weil es geht ja darum, müssen wir nicht eigentlich resignieren? Und resigniert Professor Schellenhuber auch, nicht? Und ist es ohnehin nicht zu spät? Nein, es gibt keinen Grund zu resignieren, ganz im Gegenteil. Aber es gibt diesen Versuch, von Gruppen, die weit von der Wissenschaft entfernt sind, in der Regel sich aber als Wissenschaftler ausgeben, die haben, es gibt einen schönen englischen Ausdruck dazu, die also den Klimawandel in Frage stellen und bla 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 und alles wäre nicht geklärt, aber gleichzeitig sagen, aber man kann eh nichts dagegen tun. Und im Englischen sagt man dazu, it's not true, and there is nothing we can do about it. Ja? Das ist diese Schizophrenie, dass man den Leuten versucht zu verkaufen, nein, es gibt gar kein Problem, aber umgekehrt, es ist so groß, dass wir als Menschen sowieso nichts dagegen tun können. Und das ist einfach unredlich, das ist geradezu kriminell, so zu argumentieren. Ich sage, das Problem ist real, nach unserem besten Wissen und Gewissen, vielleicht mit 90%iger oder höherer Wahrscheinlichkeit. Es ist bedrohlich, es wird kommende Generationen Dinge aufbürden, die wir unseren Enkeln nicht aufbürden wollen, ich persönlich nicht. Und es gibt in der Tat Wege, das Schlimmste zu vermeiden, zumindest den Klimawandel in ein beherrschbares Maß überzuführen. Und dafür haben wir explizite Rechnungen auf den Tisch gelegt, was es bedeutet, welche Infrastrukturen entwickelt werden müssen. Wir kommen eigentlich immer zu dem Ergebnis, und das ist sehr robust inzwischen, dass die Kosten, die gesellschaftlichen Kosten, da wir ohnehin investieren müssen in neue Energiesysteme. In Deutschland ist die Infrastruktur nach dem Zweiten Weltkrieg, Deutschland war vollkommen zerstört, neu aufgebaut worden. Diese Systeme müssen ohnehin jetzt erneuert werden. Die Frage ist so, erneuere ich sie gleich auf nachhaltige Weise oder baue ich nochmal genau dasselbe, Kohlekraftwerke und so weiter wie vor 50 Jahren, nur mit modernerer Technik. Das heißt, wenn Sie das alles zusammennehmen, werden die Kosten für eine Volkswirtschaft gemessen am Bruttoinlandsprodukt vielleicht in der Größenordnung von 1-1,5% liegen. Das heißt, gemessen daran, was wir damit an Nutzen stiften können, ist diese Investition nichts.
Wir müssten es nur machen. Hans-Joachim Schellenhuber, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gern geschehen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.